Das Beste aus der SWR3 Morning Show von heute.
Hallo, wir sind's, Michael Wirbitzki
und Sascha Zeus.
Ich sag dir mal was, ich habe den Frühjahrsputz schon gemacht bei meinem Fahrrad.
Ja. Ja. Du bist ja, ansonsten bist du, ja, es geht so, sage ich mal so, was so im in Ordnung halten von Dingen angeht.
Aber beim Bike?
Das stimmt, beim Fahrrad bist du sehr gründlich, das ist wohl wahr. Fahrräder sind spätestens seit der Pandemie ja auch total gefragt. Die Preise sind da, das müssen wir euch nicht sagen, richtig durch die Decke geschossen. Da hat man sich dann schon zweimal überlegt, in ein neues Bike zu investieren.
Und jetzt wird das besser, Fahrräder sind gerade nämlich wieder deutlich günstiger.
In der Tat, viele Händler überbieten sich mit Angeboten. Katja Janssen aus der SWR3 Wirtschaftsredaktion, warum ist denn das so?
Es gibt gerade ein Überangebot an Fahrrädern, also quasi mehr Räder als Kunden. Die Konsequenz, die Händler senken die Preise, um in ihren Lagern wieder Platz für die aktuellen Modelle zu schaffen. Das ist eine Spätfolge der Pandemie, denn während der Corona-Hochzeit, da sind zwei Dinge passiert. Erstens wollten mehr Menschen ein Rad, um zum Beispiel nicht mehr mit dem vollen Bus fahren zu müssen. Und zweitens gab es Lieferkettenprobleme. Die Fahrradindustrie ist sehr abhängig von China und über Monate kamen hier bei uns einfach keine Räder und keine Ersatzteile an. Damals haben die Händler dann auf gut Glück Sachen bei den Herstellern bestellt, so nach dem Motto, gut, wenn wenigstens schon mal ein Teil geliefert wird. Inzwischen wurde aber fast alles geliefert. Und deshalb haben wir jetzt plötzlich dieses Überangebot.
Heißt das also, es lohnt sich jetzt zuzuschlagen? Und worauf sollte ich dann achten?
Also dagegen spricht erstmal nichts, denn die Rabatte gerade sind ordentlich. Manche Hersteller und Händler halbieren ihre Preise. Man muss aber auch im Hinterkopf haben, dass das generelle Preisniveau hoch ist. Also Fahrräder waren zuletzt nicht gerade billig. Mit den starken Rabatten nähern wir uns dem Preislevel von vor der Pandemie jetzt so langsam wieder an. Wer kaufen will, der kann darauf achten, von wann das Modell ist. Denn manche Händler versuchen im Rahmen dieser Rabattaktion natürlich auch alte Ladenhüter loszuwerden, die gar nicht mehr dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Und das, obwohl ja schon die 2023er Modelle vergünstigt angeboten werden. Also ruhig mal gucken, ob auf irgendeinem Schildchen oder Aufkleber am Rad das Modell ja steht und sonst nachfragen, damit man nachher in den Kaufunterlagen nicht auf eine böse Überraschung stößt.
Wenn Fahrräder jetzt wieder günstiger werden, zumindest beim Kauf, lohnen sich dann Leasing-Angebote für Räder überhaupt noch? Gerade bei E-Bikes sind die Kosten ja trotzdem noch recht hoch.
Na, Leasing kann sich bei teuren Fahrrädern lohnen, aber das sollte man immer für den Einzelfall durchrechnen. Einige Arbeitgeber unterstützen ja Leasingmodelle, Stichwort Jobrad. Da gibt es dann einen Zuschuss zur Leasingrate vom Unternehmen und steuerliche Vorteile. Für viele Beschäftigte ergibt sich so ein finanzieller Vorteil. Und auch Freiberufler oder Selbstständige profitieren vom Leasing, denn sie können die monatlichen Raten als Ausgaben von der Steuer absetzen. Wer sich ganz privat ein Rad holen will, der ist in der Regel mit herkömmlichen Ratenfinanzierungsmodellen, also kaufen, besser dran.
Das ist schon okay, wenn man am Montagmorgen noch nicht ganz so fit ist, aber trotzdem, es ist ja nie zu früh für eine sportliche Herausforderung.
Ja, gern.
Wärst du soweit?
Ja, klar.
SWR 3. Sascha Zeus hat den schwarzen Gürtel in Geschichte.
Und da sage ich ja gerne mal Respekt an dieser Stelle.
Zu Recht.
Na, andererseits, du siehst ein bisschen mitgenommen aus.
Ja.
Was hast denn du da im Gesicht?
Ja, ist eine kleine Blessur. Ich hatte ja genau vor 2 Wochen einen schweren Mittelgeschichtskampf.
Ah, ein Mittelgeschichtskampf. Moment mal, vor 2 Wochen am Rosenmontag?
Genau, es ging ja auch um die Geschichte des Kölner Karnevals.
Ist ja nicht dein Spezialgebiet.
Stimmt, zum Beispiel diese Stadtsoldaten da. Die roten Funken, die blauen Funken und was es da alles so gibt.
Aha, und da hat dir dein Gegner dieses rote Auge verpasst.
Nein, ein blaues Auge, es ging ja um die blauen Funken.
Verstehe. Alles klar. Ich muss dir leider sagen, dass es jetzt nicht einfacher wird. Kulturgeschichte.
Aua.
Genauer gesagt Musikgeschichte. Noch genauer Themenbereich Oper.
Oh, da bin ich schlecht. Meiner ist leider schon früh gestorben.
Oper, nicht Opa.
Ach so.
Oh Gott. Ja, also heute vor genau 170 Jahren wurde die Oper La Traviata uraufgeführt.
Aha.
Komponiert hat sie Giuseppe Verdi, von dem auch Rigoletto, Aida, Otello und viele andere sind. Für viele ist er der König der Oper.
Ja, das kann ja sein, aber irgendwie auch ein unzufriedener Bursche.
Warum?
Ja, der will dauernd mehr Geld. Steht doch überall. Verdi will 10,5% mehr. Ich meine, für das Gejaule mag ja auch nicht jeder Oper.
Ich möchte das hier gern beenden.
Ich meine, hast du jemals gelesen, dass Bon Jovi 10,5% und einen Inflationsausgleich haben will?
Nein, habe ich nicht.
Michael Wirbitzki und Sascha Zeus in der SWR 3 Morning Show.
Mein Name ist Hase. Ich bin hier Oberbürgermeister.
Ja.
So könnte es jetzt in Mainz heißen und so heißt es auch. Mainz hat einen neuen Oberbürgermeister. Nino Hase heißt er. Und
39 Jahre alt, ist in keiner Partei und war 2019 bei der OB-Wahl noch gescheitert.
Jetzt hat er im zweiten Anlauf fast 2/3 aller Stimmen geholt. soweit mal die Fakten. Aber er ist eine spannende Figur. Und ich hätte für dich, Sascha Spatz, hätte ich so ein, ich sag mal so ein kleineres Quiz.
Ja.
Was hat er denn wohl in seinem Vor-Oberbürgermeisterleben so gemacht?
Ja, kein Problem.
Ich frag dich mal ein paar Sachen. Also hat er A, bei Schlag den Raab mal sensationell 3 Millionen Euro abgeräumt.
Okay.
Hat er B, für Mainz in der Rugby-Bundesliga gespielt?
Aha.
Hat er C, mal eine Zeit lang beim Radio gearbeitet, so wie wir zwei Nasen? Oder hat er am Max-Planck-Institut für Polymerforschung eine Diplomarbeit über substituierte Hexaperihexabenzocoronene und deren Phasenverhalten geschrieben? Und dann sogar mal am berühmten Kernforschungsinstitut CERN in der Schweiz gearbeitet?
Also über die substituierten Hexaperihexabenzocoronene hat er, glaube ich, nichts gemacht.
Hat er gemacht.
Hat er gemacht.
Hat er gemacht. Der ist so ein Typ. Das ja. Hat er, und er hat auch an dem CERN in der Schweiz hat er mal gearbeitet.
Ja.
Also da liegst du schon mal völlig daneben.
Also er hat nie in der Rugby-Bundesliga gespielt, weil das, nee.
Er hat in der Rugby-Bundesliga gespielt.
Auch.
Position innen Dreiviertel.
So, beim Radio hat er nie im Leben gearbeitet.
Hat er gemacht.
Hat er gemacht.
Ja, hat er gemacht. Hat er mal, hat er sogar mal zwischendurch so. Moderiert.
Und das Unwahrscheinlichste, ja. Das, ich dachte, okay, das ist so unwahrscheinlich, ja. Das nehme ich gar nicht. Er hat mal 3 Millionen bei Schlag den Raab abgeräumt.
Hat er auch gemacht.
Hör doch auf, der hat alles 4 gemacht.
Hat er alles gemacht, ja.
Wahnsinn.
Ja, und jetzt hat er viel vor in Mainz.
Mainz ist eine schöne Stadt, aber wir wollen sie noch viel besser machen. Und da freue ich mich so drauf. Und das ist so wunderschön.
Ich finde das cool. Wahrscheinlich hat er so eine Liste über dem Bett hängt.
Ja.
So, was muss ich noch abhaken?
3 Millionen habe ich.
Rugby, 3 Millionen
habe ich. Das habe ich. Jetzt OB.
OB wäre nicht schlecht. Komm, Oberbürgermeister. Das wäre cool. Das mache ich auch noch.
Ach ja, SWR3. Lebensart mit Dandy van Dünkel. Denn man gönnt sich auch sonst alles.
Herr van Dünkel, wie immer ist es eine große Freude, Sie hier bei SWR3 begrüßen zu dürfen.
Ich bin der Beschenkte, Herr Verbitsky.
So, haben Sie uns denn auch heute wieder eine Lebensweisheit mitgebracht?
Nun, ich denke nicht, dass man den Satz meines Neffen Carlo van Klunker als Lebensweisheit bezeichnen kann. Ich zitiere, ich bin Ash Ketchum aus Alabastia, der einmal der beste Pokémon-Trainer wird, den es je gegeben hat.
Sie sehen mich einigermaßen ratlos, Herr van Dünkel.
Da geht es Ihnen wie mir. Aber der Junge liebt nun mal diese Pokémon-Welt und sagt dauernd solches Zeug. Mhm. Und seine Mutter, meine Schwester Carla van Klunker, hat mich jetzt gebeten, ihm zum Geburtstag etwas Passendes zu schenken.
Also ich kenne mich da ja nicht aus, vermute aber, dass ein paar Pokémon-Karten passen würden.
In der Tat. Allerdings sollten es schon besondere Karten sein, denn Clara sagt immer, ich weiß nicht, was die Leute immer haben. Wir Milliardäre haben doch auch mal als ganz gewöhnlich Millionäre angefangen.
Oh, ja, verstehe. Dann sind es vermutlich nicht irgendwelche Karten.
Nein, es ist sogar nur eine einzige Karte. Es ist eine Pikachu Illustrator Karte, die von Koro Koro Comic im Zug der 1998er Illustration Contests in Japan herausgegeben wurde.
Ach die.
Ja. Diese Karte wurde von Professional Sports Authenticator mit einer Qualitätseinstufung von PSA 10 bewertet.
Ich bin erneut ratlos, Herr.
Ich auch. Wie auch immer. Diese hohe Einstufung und die Seltenheiten machen diese Pikachu Illustrator zur vielleicht seltensten und teuersten Pokémon-Karte der Welt.
Okay, also es ist eine Pappkarte. Nicht mehr und nicht weniger, aber so eine Pokémon-Karte, die Sie nun verschenken. Und wir können uns vorstellen, dass das Kärtchen nicht ganz billig ist.
Ich habe sie ersteigert.
Ja, okay, Sie haben sie ersteigert und wir wollen von euch wissen, was hat denn Dandy van Dünkel dafür bezahlt. Ihr dürft euch auch vertun, wenn ihr schätzt, sagen wir mal um 2,50 Euro.
Ach, sagen wir um 200.000 Euro.
Und wir haben verschiedene Schätzungen bekommen, unter anderem von Eddie aus der Eifel, den wir leider im Moment nicht erreichen können. Herr van Dünkel, Sie hätten besser mal eine neue Telefonanlage ersteigert.
Nun, das ist ja sicherlich nicht meine Aufgabe, Herr Verbitsky.
Nein, das ist schon richtig, ja.
Ja.
Und Annika hat auch richtig geschätzt und die schreibt, diese Pokémon-Karte ist circa 5 Millionen wert.
Exakt ist sie 5,4 Millionen Euro wert. Mhm. Ersteigert habe ich sie aber für 4.477.146 Euro.
Ja, sehr schön. Und inzwischen der Wert halt über 5 Millionen. Da staunt Annika aus Ulm. Sie sagt, ich habe selber eine Glurak-Glitzerkarte. Da ich aber als Kind mit dieser gespielt habe und sie einen Kratzer hat, ist sie nur noch 258 Euro wert.
Ich habe jetzt mal mit meinem persönlichen Handy bei Eddie in der Eifel angerufen. Hallo, mein Lieber.
So. Ja, moin.
Da ist er. Hallihallo. So, den Preis hattest du einigermaßen richtig geschätzt. Bist du auch so ein Pokémon-Freak?
Nee, eigentlich nicht. Ich habe die Frau Google gefragt.
Aha, die Frau Google, die hat dir das gesagt, oder?
Ist das eigentlich erlaubt?
Herr van Dünkel, selbstverständlich.
Ja.
Eddie, du kriegst ein SWR3-Elch in die Eifel. Bis dann.
Wunderbar, danke.
Guten Morgen, die SWR3 Morning Show.
Leiser.
Naja, aber man muss, glaube ich, immer lauter sprechen, denn 1 Milliarde junger Menschen wird später im Leben schlecht hören. Davor warnt gerade die Weltgesundheitsorganisation WHO.
Und spricht sogar von einer Schwerhörigkeitsepidemie, die da auf uns zukommt. Das klingt ziemlich dramatisch.
Ja, und dann denken wir natürlich, wir haben doch inzwischen Kopfhörer, die besser sitzen oder auch so Noise-Canceling, können also die Umgebungsgeräusche dämpfen. Hilft das denn so gar nichts? Bernhard Junge-Hülsing vom Bundesverband der HNO-Ärzte sagt, nein, das macht alles sogar nur noch schlimmer. Warum denn?
Noise-Canceling-Kopfhörer sind sicher sinnvoll für Leute, die im Lärm arbeiten oder Leute, die viel mit dem Flugzeug fliegen. Das ist natürlich sehr viel angenehmer, sie zu tragen. Es ist auch so, wenn man sie sehr laut stellt, dann überschlagen sich die Töne nicht. Und wenn man dann sehr laut Musik hört oder gar Sachen anhört mit Impulslärm, also Ballerspiele oder sowas, dann schädigt das eher.
Die Lautstärke ist also, klar, das Hauptproblem und dass wir die Kopfhörer immer länger auf den Ohren haben. Was machen wir dagegen? Was hilft denn wirklich?
Was wirklich gut hilft, ist zum einen Lärmpausen. Man muss gucken, dass wenn man länger Musik gehört hat oder auch wenn man ein Spiel gespielt hat, dass man Pausen macht. Also wenn ich 2 Stunden lang gespielt habe, dann muss ich einfach eine halbe Stunde Pause machen. Das macht Sinn. Auch wichtig ist, dass natürlich je unausgeschlafener und je müder und je schlechter man ernährt ist, umso stärker sind die Nerven anfällig. Das gilt auch für den Hörnerven. Also übermüdet, laut zu hören oder bei extra langen Autofahren es ganz besonders laut zu stellen, damit man nicht einschläft, das ist sicher auch falsch.
Gibt es denn da irgendeinen Wert, an dem wir uns orientieren können? Klar, Geräte sind völlig unterschiedlich, aber die Lautstärke zum Beispiel, was weiß ich, nie weiter als bis zur Hälfte aufdrehen?
Leider sagt einem die Lautstärkeregelung am Endgerät, und das ist völlig egal, ob es ein Fernseher, eine Spielkonsole oder ein Smartphone ist, nicht, wie laut es tatsächlich ist, weil es von Kopfhörer zu Kopfhörer unterschiedlich ist. Im Zweifelsfall ist es auch sinnvoll, vielleicht nur eine halbe oder das untere Drittel der Lautstärke zu machen, denn das Ohr gewöhnt sich sowohl ans Leise wie auch ans Laute. Also wenn man es gleich laut macht, dann muss man es am Ende immer lauter machen. Wenn man es normal einstellt, also so im unteren Drittel bis mittleren Lautstärkebereich, dann muss man am Ende nicht nachregulieren.
Die SWR3 Morning Show hier am Montag. Wir schauen noch mal schnell auf das Sportwochenende. Max Verstappen, ein niederländischer Autofahrer, hat ein Rennen gewonnen.
In welcher Sportart?
Im Autorennen.
Ah ja, okay.
Im Autofahren ist er ganz gut.
Ja.
So, dann schauen wir noch auf den Fußball.
2,44 Meter und 7,32 Meter.
Aha, 2,44 Meter hoch.
Hoch.
Und 7,32 Meter breit.
Breit.
Das heißt, du hast dich nicht vermessen gerade, sondern es
Nein.
geht um das Tor.
Ja. So breit ist ein Fußballtor.
Genau.
Und so
deswegen erwähnen wir diese Maße nochmal.
Weil beim Spiel Wolfsburg gegen Frankfurt gestern, da gab es eine kurze Unterbrechung. Eines der beiden Tore war nicht richtig verankert und war zu hoch.
Das ist lustig, dass sowas passieren ja. kann, ne? In so einem Bundesligaspiel. Klar hat sie sich wohl irgendwie verkantet,
ja.
wenn man die Dinger reinsteckt, da in die Hülsen im Boden.
Ich glaube, dass den Platzwart umgemacht wurde.
Ich glaube auch. Also, Frankfurts Trainer Oliver Glasner war sich am Anfang des Spiels noch etwas unsicher, ob er jetzt irgendwie einen Knick in der Optik hat.
Ich habe zu Nico noch gesagt, ich glaube, das Tor ist etwas zu hoch auf einer Seite. Aber wir beide haben schon Alter, wo man nicht ganz mehr so gut sieht.
Ja, das waren locker 10 cm. Sieht man natürlich schon. Also auf der einen Seite, es war so schief, schiefes Tor, war auch für Wolfsburgs Trainer Niko Kovac Premiere.
Es ist das erste Mal, wir sind alle damals Zeugen gewesen, ich glaube, als Dortmund in Madrid gespielt hat, als sie dort das Tor ausgetauscht haben, wo es so lustig war mit den beiden Kommentatoren. Aber ich selbst habe sowas nie gesehen, aber man hat es ja dann schnell erhoben.
Und wer hat es wieder gerade gebogen? Kevin Trapp, der Frankfurter Keeper.
Ja, er hatte dem Schiri kurz nach dem Anpfiff schon Bescheid gesagt, dass da irgendwas wohl nicht so ganz stimmen kann.
Damit hätte ich nicht gerechnet, dass das vorkommen kann. Dann hatte Tuta die Idee, dass ich mich mit meinem Gewicht dranhängen soll. Und das hat dann Gott sei Dank funktioniert.
Ja, und dann, was hat er dann gemacht?
Zack, hoch an die Latte gesprungen, 2 Klimmzüge, wamm.
Bam.
Und schon war das Tor wieder drin.
Die SWR3 Morning Show ist nicht irgendeine Morning Show, sondern
Deutschlands einzige Morning Show mit regelmäßigen Blauwal-Infos.
Ja, da wird aufmerksam zugehört, unter anderem auch von Micha aus Backnang. Und der hat die Geschichte eben gehört vom Spiel Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg. Da ging es um das Tor, das zu hoch war. nicht 2,44 Meter, wie es eigentlich sein müsste, sondern auf der einen Seite war es 10 cm höher.
Weil es nicht richtig in dieser Bodenbuchse steckte.
Ja, genau. An der Breite hat das natürlich nichts verändert. 7,32 Meter breit. So, wie kommt jetzt der Blauwal ins Spiel?
Weil Micha aus Backnang geschrieben hat, ist das nicht die Größe einer Blauwalfluke?
Da hat er völlig recht. Das ist eine wichtige Info, die wir hier schon mal hatten in der SWR 3 Morning Show. Ich war vergangenes Jahr in Valencia, Silvester, und da ist ja dieses Riesenaquarium, eins der größten in Europa. Und da waren so Vergleichsgrößen aufgemalt,
ja,
so aus Blech auch ausgeschnitten. Und in der Tat war da ein Fußballtor genau in der Breite einer Fluke, also diese Schwanzflosse vom Blauwal.
Ist jetzt ja jede Fluke von jedem Blauwal genau 7,32 Meter breit?
Ich weiß nicht, das glaube ich nicht, weil sonst müsste man ja immer einen Blauwal als Normmaß ins Stadion transportieren,
richtig,
um zu gucken, ob das Tor auch breit genug ist. Aber es kommt wohl so ungefähr hin.
Ganz
lustiger Fakt, mit dem ihr nichts anfangen könnt.
Ich frage mich auch, woher kommt das Wort Fluke?
Das hat irgendein Seemann, der betrunken war, gesagt, Fluke. So ist das vermutlich entstanden irgendwie.
Du guckst so gut gelaunt.
Ja, ich bin auch gut gelaunt. Die SWR 3 Morning Show hier. Es ist 8.12 Uhr.
Und ich bin muffig drauf.
Du bist muffig drauf.
Ja, ich muffel so ein bisschen vor mich hin.
Ich muss mal sagen, ich finde das unangemessen für einen professionellen Unterhalter hier am Morgen.
Wie kannst du denn meine Laune? Versuch's mal.
Ja, ich könnte sie vielleicht mit einer guten Nachricht ein bisschen aufbessern.
Ja.
Ja, es gibt nämlich in der Tat mal eine gute Nachricht, auch aus der Politik, wo wir ja sonst eher mit nicht so schönen Dingen konfrontiert werden. Nach 15 Jahren rumdiskutieren hat sich die Welt am Wochenende endlich auf ein Meeresschutzabkommen einigen können. Ihr habt es gehört in den SWR 3 Nachrichten. In New York bei den Vereinten Nationen.
Das hebt meine Laune.
Ja, durchaus.
Ja.
Da gibt es auch einen Grund für. Umweltverbände feiern das. Natürlich ist es immer noch ein weiter Weg bis zum Schutz der Meere wirklich. Aber immerhin, der WWF spricht sogar von einem New York-Moment. Also angelehnt an den Paris-Moment beim Klimaschutz. Malte Dedicek aus dem SWR3 Aktuell-Team. Es geht um das Meer außerhalb der Wirtschaftszonen der einzelnen Länder.
Das macht rund 2/3 des Meeres aus. Bis jetzt war das ein weitestgehend rechtsfreier Raum, der niemandem gehört und den alle benutzen wollen. Jetzt können Schutzgebiete bestimmt und überwacht werden, um die biologische Vielfalt zu schützen. Der größte Verhandlungspunkt war, wie mögliche Gewinne aus der Hochsee aufgeteilt werden. Denn Forscher erhoffen sich viele tolle neue Mittel und Stoffe durch die Erforschung der Meere. Besonders Pharmaunternehmen sehen hier Potenzial, sagt Will McCallum von Greenpeace.
Zum Beispiel könnten sie einen Tiefseeschwamm genetisch sequenzieren und finden so das nächste Aspirin. Aber die Hochsee ist das gemeinsame Erbe der Menschheit. Daher ist es entscheidend für die Länder des globalen Südens, dass nicht ein Land oder eine Firma Ressourcen patentieren lässt und alleine daran verdient.
Die UN-Staaten haben sich jetzt darauf geeinigt, dass die möglichen Gewinne aufgeteilt werden. Unklar ist allerdings noch, ob Russland und China das Abkommen mittragen. Ihr Verhalten während der Konferenz wurde als destruktiv beschrieben. Sie hätten auf Einstimmigkeit gepocht, um ein Veto einlegen zu können. Bei der Konferenz wurde aber eine Dreiviertelmehrheit beschlossen.
Auch das eine gute Nachricht, weil das mit der Einstimmigkeit ja oft nicht funktioniert. Das sehen wir ja auch in der EU. Danke für die super Show, schreibt Lissi aus Rotalpen hier ins SWR3-Studio. Wir wollen uns mal nicht selbst überschätzen.
Nein.
Ich finde gut, also der Informationsanteil war okay, tolle Musik natürlich sowieso, wir so lala drauf. Aber was dieser Show fehlt, ist ein Mörderbrüller. Und da bist
was
du
guckst
ja
du mich so an?
Du bist ja eigentlich immer ein Garant für einen echten Brüller.
Ja, aber Entschuldigung, heute ist Montag.
Ja.
Ich hab keinen.
Du hast keinen Brüller?
Nein.
Vielleicht einen Leihbrüller? Du könntest ja auch einen leihen.
Du meinst beim Brüller Leih?
Genau, ja, okay. Komm, da liegt doch ein Leihbrüller.
Ah, da ist ein Leihbrüller, ja.
Komm mal raus damit, komm. Mir.
Also, was hat vier Beine und fällt trotzdem um?
Keine Ahnung.
Halbe Spinne.
Kannst du den noch zurückgeben?
Ich frag mal.
Ja, es ist Zeit, Abschied zu nehmen, weiß-blauer Bruder.
Da sagst du was, Old Plapperhand.
Was für ein großartiger Morgen, aber was wird der Tag uns bringen?
Hm? Nun, ich reite hinaus zum Discounter des Weißen Mannes und besorge ein neues und längeres Bett für meinen Bruder Schlafender Riese.
Ah, endlich. Schlafender Riese ist ja 2,5 Meter groß und sein Bett ist nur 2 Meter lang. Hm?
So ist es.
Wie geht es denn seiner Frau, Schlafende Mütze?
Sehr gut.
Mhm. Und seinem Bruder, Schlafender Sack?
Auch sehr gut. Mhm. Was wirst du tun, Old Plapperhand?
Nun, ich verkünde noch die Abschiedsweisheit der Montagsmohikaner. Erst, wenn der weiß-blaue Bruder mich fragt...
Worüber reden die da heute in Schloss Miesepeter?
Schloss Meseberg.
Ja.
Erst, wenn wir... Erst wenn wir uns mit dem frisch gewählten Oberbürgermeister von Mainz, Nino Hase, freuen.
Mainz ist eine schöne Stadt, aber wir wollen sie noch viel besser machen. Und da freue ich mich so drauf. Und das ist so wunderschön.
Und erst wenn wir uns daran erinnern, dass derselbe Nino Hase 2009 schon mal bei Schlag den Raab 3 Millionen gewonnen hat. Dann werdet ihr merken, dass die Morningshow jetzt vorüber ist.
Hau, und jetzt lass uns nach Schloss Miesepeter rein.
Ja, sicher.
SWR 3, die Morningshow. Montag bis Freitag von 5 bis 10. SWR 3.